Gut, momentan sind wir damit beschäftigt, FiO4-Theorie zu renormieren. Und das, was wir das letzte Mal getan haben, war, dass wir uns angeguckt haben, wo treten überhaupt Unendlichkeiten oder Divergenzen auf. Und das haben wir sehr, sehr allgemein getan. Ich will gerade noch mal eine oder zwei wichtige Gleichungen wiederholen. Also wir haben uns angeschaut, Phi hoch R-Theorie in D-Raumzeitdimensionen. Und mit relativ einfachen kombinatorischen Überlegungen sind wir dann auf die Größe gekommen. Das ist der Divergenzgrad von dem Diagramm, also die Potenzen, die vom Impuls stehen bleiben. Und wenn ich bis zu unendlichen Impulsen integriere, dann damit die Stärke, mit dem so ein Diagramm divergiert, wenn dieser Divergenzgrad positiv oder null ist. Und ja, also was wir da gefunden haben, war folgende Gleichung: die halbe minus 1 mal R minus D mal N. Das N, das ist die Anzahl der Potenzen von Lambda, also das heißt die Ordnung der Störungstheorie, dann minus D halbe minus 1 mal E. E, das ist die Anzahl der Beine oder externen Linien, und dann plus D. Und naja, für das, was uns am meisten momentan interessiert, nämlich für Phi hoch 4 und 4 Raumzeitdimensionen, folgt dann, dass der Divergenzgrad Grad 4 minus E ist. Und naja, das ist gerade so ein Grenzfall. Also einerseits sieht man, dass der Divergenzgrad nicht von der Ordnung abhängt. Also insbesondere wird die Divergenz nicht schlimmer, wenn wir die Ordnung erhöhen, was eine Katastrophe wäre, weil dann immer mehr Unendlichkeiten auftreten. Aber es wird auch nicht besser mit zunehmender Ordnung. Und naja, der Divergenzgrad, der ist positiv, wenn äußere Diagramme wenige externe Linien haben, also womit wir zu rechnen haben bei dieser FiO4-Theorie in vier Dimensionen, ist halt, dass in jeder Ordnung die Diagramme mit wenigen Beinen neue Unendlichkeiten haben. Aber das wird pro Ordnung eine überschaubare Anzahl sein, und die Hoffnung für solche Theorien ist halt, dass man Ordnung für Ordnung diese endliche Anzahl von Unendlichkeiten entfernen kann, und wenn das gelingen sollte, dann ist eine Theorie renommierbar. Also in jeder Lambda-Ordnung Unendlichkeiten, aber nur die Diagramme mit wenigen Beinen. Also diese Überlegungen, die soll er nachvollziehen können und auch vielleicht für allgemeine Theorien formulieren können. Das ist, glaube ich, immer dasselbe, was wir da getan haben, unabhängig von der Theorie. Gut, jetzt haben wir dann begonnen, uns diese Unendlichkeiten wirklich anzugucken. Und zwar als erstes müssen wir regularisieren. Das haben wir schon öfter ein bisschen angedeutet, was das ist. Und dieses Mal machen wir es speziell, also 4 hoch 4 Theorie in D gleich 4. Und das Ziel von diesem Regularisieren ist, mit diesen Unendlichkeiten rechnen zu können. Also es hat keinen Wert, wenn er für ein Feynman-Diagramm unendlich hinschreibt, weil er keinen Vergleich oder keine Vorstellung mehr hat, wie stark das unendlich ist. Und um diese Unendlichkeiten zu entfernen, müssen wir halt irgendwie diese Unendlichkeiten geschickt mathematisch beschreiben. Also durch irgendwelche Parameter und im Nachhinein dann Grenzübergänge, sodass man wirklich die exakt entfernen können oder auch verstehen, wie stark ist so eine Unendlichkeit. Gut, und was wir jetzt als letztes begonnen haben, das ist die sogenannte dimensionale Regularisierung. Und also die Idee dahinter ist, dass man in vier Raumzeitdimensionen rechnet, so in einer beliebigen Anzahl von Raumzeitdimensionen. Also unter Umständen auch einer kontinuierlichen Anzahl von Raumzeitdimensionen. Und zum Schluss den Limes halt in die Dimensionsanzahl macht, die einen interessiert, nämlich in bei unserem Fall vier Dimensionen. Aber zunächst, man hat in so einem fallenden Diagramm diese Integrale d hoch 4p ersetzt durch d hoch dp. Wobei dieses d dann eine beliebige reelle Zahl sein kann. Und naja, am Ende ein Limes d gegen 4. Gut, und das Letzte, was wir uns noch überlegt hatten, war, wie muss eine Wirkung für phi hoch 4 Theorie aussehen in D-Dimensionen. Also da schreibe ich nur das Ergebnis hin. Also wir müssen dann halt über dx-Koordinaten integrieren. Dann hat man einen unveränderten kinetischen Term, einen unveränderten Massenterm, aber der Term, wo die vierte Potenz von diesem Phi-Feld drinsteht, der verändert sich ein bisschen, nämlich kriegt er noch einen zusätzlichen Parameter μ hoch 4 minus d. Und das haben wir deswegen getan, weil wir wollen, dass die Kopplungskonstante nach wie vor dimensionslos bleibt, dass man eben eine Störungsreihe in einer dimensionslosen, hoffentlich kleinen Zahl hinschreiben können. Und damit es mit den Dimensionen passt, müssen wir einen neuen Parameter einführen. Und dieser Parameter μ, der hat von der Einheit, dass das alles passt, eine Masse.
Wie ist denn das mit der Summenkonvention? Die ist doch eigentlich nur über vier Koordinaten oder vier. Bleibt das?
Also, die Summenkonvention, die ist jetzt mal unabhängig von vier Koordinaten. Also wenn man drei Dimensionen hat, dann ein doppelter Index wird halt von 1 bis 3 summiert und wenn es 5 sind, von 1 bis 5. Eine kontinuierliche Anzahl von Dimensionen, man, da würde dieser Ausdruck keinen Sinn mehr machen. Ich habe das letzte Mal schon angedeutet, was wir jetzt tun werden, ist unser Integral oder unsere divergenten Integrale von diesen Feynman-Diagrammen hinschreiben und dann werden wir losrechnen und zwar so, dass dieses d, also die Anzahl der Dimensionen, eine ganze Zahl ist. Und irgendwann, wenn wir nach gewissen Umformungen keine solchen Dinge mehr haben, wie zum Beispiel eine Summe oder so ein Integral, wo wir nicht wissen, was wir mit einer kontinuierlichen Variable anfangen können, sondern da wird dieses d als Argument von der Funktion, nämlich der Gamma-Funktion, auftreten. Und die kann man halt eindeutig fortsetzen, das machen die Mathematiker, von ganzen Zahlen auf reelle oder auch ganz komplexe Zahlen. Und dann haben wir Ausdrücke sozusagen, die in gewisser Weise sinnvoll sind oder zumindest auch zwischen diesen ganzen Werten von d vernünftig interpolieren.
Also komisch ist es ja irgendwie schon, denn das μ sagt ja doch wirklich was über die Zahl der Koordinaten aus, die ich da, die Zahl der Raumdimension, nämlich die Raumzeit. Und das d, was sagt denn das jetzt für, ist das die Raumzeit, steht x da, und so wie wenn es die Raumzeit wäre.
Also, immer nochmal, wenn d ganzzahlig ist, egal ob es 4 oder was anderes ist, glaube ich, kein Problem, weil dann würde halt dieses μ sein, die Summe μ gleich, wahrscheinlich würde man bei 0 loslaufen und d minus 1 schreiben. Ein echtes Problem gibt es, glaube ich, nur, wenn das halt keine ganze Zahl mehr ist. Ich meine, ich kann nicht noch über eine halbe oder eine Drittelkoordinate dann am Ende summieren. Aber wie gesagt, d diese Gleichungen, auch wenn ich jetzt da unten hingeschrieben habe, D-Element von R, die sind noch so zu verstehen, dass dieses D ganzzahlig ist. Ich werde dann im Laufe der Rechnung heute noch sagen, wo wir wirklich den Übergang zu einem beliebigen D machen. Gut, also jetzt betrachten wir, divergenten Beitrag dieses Diagramms, was wir uns da schon mehrmals angeschaut haben in den letzten Stunden. Beitrag von dem hier zur Zweipunktfunktion g2 und x1, x2. Also das ist diese Zweipunktfunktion, das ist am Ende das, was wir endlich machen wollen. Und das haben wir uns das letzte Mal angeguckt, was halt gerade unendlich ist. Das sind nicht diese Beine, die außen dran hängen, sondern das ist dieser Loop, der da in der Mitte ist. Und ja, von der Mathematik, wenn ich es jetzt nicht in 4, sondern in D-Raumzeitdimensionen hinschreibe, sieht es nicht sehr viel anders aus, als anstelle von im Lambda kommt μ hoch 4 minus D mal Lambda hin. Dann der Faktor 1/2 von der Kombinatorik, der ist unabhängig von den Dimensionen. Dann haben wir eine impulserhaltende Delta-Funktion, wobei zur Erinnerung, ich glaube, wir hatten es so gemacht, dass die nach innen laufen und das eine mal mit P1 und P2 beschriftet. Dann haben wir ein Integral über den Impuls an diesem Loop, den haben wir mit K bezeichnet. Da müssen wir jetzt D hoch DK schreiben. Und dann haben wir 1 durch k² plus m². Gut, und ich meine, das bereitet uns jetzt halt wirklich Schwierigkeiten. In D-Element von R. Dimensionen auszurechnen. Und gerade zu diesem Zweck will ich jetzt einen längeren Einschub, vielleicht eine Dreiviertelstunde, eine Stunde machen, wo man Integral, das noch ein bisschen allgemeiner, wie das hintere aussieht, in D Raumzeitdimensionen lösen. Das, was jetzt kommt, das ist ein bisschen unphysikalisch. Das ist, würde sagen, eine reine Mathematik, die jetzt relativ lang dauert. Nur wenn ich euch nur das Ergebnis sage und behaupte, in die Raumzeitdimensionen ist es das, dann nehme ich mal an, dass eure Zweifel nicht besser werden an dieser Methode. Also deswegen will ich es nicht desto trotz einfach mal vorführen. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, um da ein bisschen Vertrauen zumindest zu dieser dimensionalen Regularisierung zu finden. Okay, also unser Ziel soll sein, löse Integral d hoch dk 1 durch k² plus 2 kq plus m² hoch Alpha. Also das ist ein schwierigeres Integral wie das da oben, aber ich kann das da oben natürlich sofort lösen, wenn ich das hier habe, indem ich halt das Alpha auf 1 setze und dieses Q auf 0 setze. Aber wenn wir weitere von diesen Divergenzen uns anschauen, da werden wir sehen, dass immer wieder Integrale von diesem allgemeineren Typ auftreten, deswegen ist es hilfreich, das gleich ein für alle Mal halt zu erschlagen und nicht jedes Mal wieder einen kleinen Schritt weiter zu gehen. Und ja, das bringt mich zurück, was wir da oben kurz beredet haben. Wobei zunächst die Größe gleich 3 sein soll, sonst funktionieren manche Dinge nicht, die wir im Folgenden tun. Und außerdem D ganzzahlig. Also für nicht ganzzahliges D wird man momentan ja nicht wissen, was wir mit so einer Integration da tun sollen. Oder nenne ich das einfach mal groß I, dieses Integral. Das ist in den nächsten Tafeln problemlos fortsetzen. Gut, das Erste, was wir tun, ist ein Umschreiben auf Kugelkoordinaten. Und zwar, also dieses K μ, das ist halt ein K0 und ein K-Vektor. Und das ersetzen wir jetzt durch, ja, das K0 behalten wir, aber dieses K-Vektor, das werden wir jetzt also in Form von Kugelkoordinaten schreiben, und zwar R, Phi und dann Theta 1 bis Theta D minus 3. Also, wenn ihr zum Beispiel in 4 Dimensionen seid, dann wird ja halt dieser dreidimensionale Impulsvektor eine R-Koordinate, eine Phi-Koordinate, eine Theta-Koordinate haben. Aber wenn ihr die Dimensionsanzahl erhöht, dann kann man durch ja, sukzessives Hinzufügen weiterer Theta-Koordinaten diese Kugelkoordinaten also sinnvoll mathematisch erhöhen. Nehmen an, das habt ihr auch schon mal irgendwie des Öfteren gesehen. In der Thermodynamik macht man es doch oft, dass man über hochdimensionale Kugeln integriert. Also das ist, was wenn ihr da jetzt genau die Gleichungen sehen wollt, wie sagen wir mal K0, 1, 2 und so weiter, mit diesen Thetas und Phis verbunden sind, dann müsste man das sicher auf Wiki oder irgendwelchen Seiten problemlos finden. Wobei für unsere Zwecke ist die genaue Umrechnung zwischen hier und hier gar nicht wichtig. Uns geht es nur um dieses Integrationsmaß und also dieses d hoch dk, das ist in Kugelkoordinaten naja, erstmal die Koordinate, die sowieso gleich bleibt, die da tut sie nichts, die geht von minus unendlich bis unendlich. Dann haben wir eine Integration über die radiale Koordinate. Die radiale Koordinate, die kriegt ein r hoch d minus 2, also das ist der Jacobi. Das ist auch zum Beispiel ein also wenn wir auf 4 Dimensionen gehen, dann würde hier ein r-Quadrat stehen. Und r-Quadrat ist genau das, was er braucht, um einen dreidimensionalen Vektor in Kugelkoordinaten umzuformen. Und für jede zusätzliche Koordinate gibt es halt eine extra r-Potenz und das läuft von 0 bis unendlich. Dann diese, lassen wir hier vielleicht so ein Phi schreiben, diese Phi-Koordinate, die geht von 0 bis 2π, das ist auch wie gewohnt und der Rest dieser Theta-Koordinaten, das ist ein Produkt von 1 bis d minus 3, also über alle verbleibenden Theta-Koordinaten und dann ein Integral von 0 bis π d Theta j und jetzt auch was zum Jacobi gehört, ein Sinus hoch j und Theta j. Also, wenn ihr hier wieder den Fall, dass K-Vektor dreidimensional ist, dann habt ihr hier nur einen Term stehen und das ist halt d-Theta mal Sinus-Theta von 0 bis Pi, genau das, was er kennt. Und wenn er sukzessive Koordinaten dazufügt, dann kriegt halt jedes weitere Theta kriegt eine höhere Potenz mit einem entsprechenden Sinus von Theta. Also das sind Dinge, wenn ihr das genau wissen wollt, da möchte ich eigentlich ungern jetzt eine Viertelstunde oder 20 Minuten investieren, dann guck da vielleicht wirklich auf Wiki oder im Mathematikbuch rein. Gut, jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Integral, was ich da unten hingeschrieben habe. Was wir jetzt tun, hier wird über alle k-Werte integriert. Also wie wir dieses k-Koordinatensystem reinlegen, das ist völlig gleichgültig. Und wir machen uns das Leben sehr leicht, wenn wir die k0-Achse parallel zu diesem Vierervektor oder zu diesem ja, d-dimensionalen Vektor q ausrichten. Weil dann haben wir hier kein Skalarprodukt mehr, sondern steht ein k0 mal der Betrag von q. Und das macht es halt sehr einfach. Also das ist auch in gewisser Weise der Grund, warum ich hier dieses K0 überhaupt nicht in die Kugelkoordinaten reingezogen habe, sondern extra außen stehen habe lassen. Also lege die K0-Achse in Richtung Q μ. Damit wird Q μ zu Q von 0 Vektor und ja, unser Integral können wir jetzt schreiben als ein 2Pi. Das 2Pi kommt von dieser Phi-Integration hier, die sehr, sehr einfach ist. Dann ein Integral dk0 minus unendlich bis plus unendlich, dann 0 bis unendlich dr, r hoch d minus 2. Jetzt dividiere ich durch dieses Ding hier durch. Und das ist, also k Quadrat wird zu k0 Quadrat plus r Quadrat in den Kugelkoordinaten. Dann dieser Mischterm wegen unserer geschickten Koordinatenwahl wird er durch zu 2 k0 mal q und hinten haben wir noch das m Quadrat hoch Alpha und ein Integral, was völlig von dem vorderen separiert, ist dann j gleich 1 bis d minus 3 Integral d Theta j minus hoch j, Theta j, von 0 bis pi. Dann noch ein paar Aussagen aus der Mathematik. Und zwar verschiedene Darstellungen des sogenannten Eulerschen Beta-Funktion, also das ist eine Funktion von zwei Argumenten und die ist folgendermaßen definiert als ein Integral von 0 bis 1 dt t hoch x minus 1 1 minus t hoch y minus 1 und also das kann man umformen, dieses Integral, und das ist eben ganz hilfreich für uns. Zum Beispiel 0 bis pi halbe dt Sinus 2y minus 1 von t Cosinus von 2 x minus 1 von t. Oder eine andere gängige Darstellung ist 2 mal Integral von 0 bis unendlich dt t hoch 2x minus 1 durch 1 plus t Quadrat x plus y Oder aber Folgendes. An sowas muss man natürlich nicht auswendig wissen, oder das wüsste ich auch nicht auswendig. Aber also wenn man modern veranlagt ist, dann wenn man hat solche Integrale, dann tippt man die halt in Maple ein und Maple weiß das. Oder aber wenn man die altmodische Variante bevorzugt, es gibt Integralbücher, also da die haben halt so ein Format und tausende von Seiten oder was, und da kann man halt alles nachblättern und da sind solche Dinge auch zu finden. Also insofern, das ist jetzt eher so als ja, Behelfsformelsammlung gedacht und nicht als irgendwas, was man wissen müsste, um diese Dinge da als Physiker zu lösen. Aber das ist eben sehr, sehr hilfreich jetzt, um zum Beispiel dieses Integral da hinten zu lösen. Und das hier korrekt zu machen, das ist also gültig für Realteil von x größer 0, Realteil von y größer 0. Und ja, um diesen letzten Ausdruck auch noch irgendwie vernünftig zu definieren, muss ich neben der Beta-Funktion noch die Gamma-Funktion einführen oder anschreiben. Also Gamma, das ist sogenannte Gamma-Funktion. Und im Gegensatz zu dieser Eulerschen Beta-Funktion kann man sich da zumindest ein bisschen was drunter vorstellen. Das ist eine Art Verallgemeinerung der Fakultät auf beliebige Zahlen. Also als erstes die Definition von Gamma ist auch wieder ein Integral. Das ist Integral von 0 bis unendlich dt, t hoch x minus 1, i hoch minus t. Und das ist definiert für positive reelle Zahlen. Aber es ist eindeutig analytisch fortsetzbar. Auf beliebige komplexe Zahlen. Was für uns wichtig ist, es hat Polstellen bei 0, minus 1, minus 2. Minus 3 und so weiter. Und das, was ich ja gesagt habe, mit Verallgemeinerung der Fakultät für also n Element der positiven natürlichen Zahlen gilt Folgendes, nämlich Gamma von n gleich n minus 1 Fakultät. Also mit anderen Worten, das ist auch gerade das, was uns dann irgendwann diesen Übergang auf beliebige Dimensionen ermöglicht. Ich habe halt hier eine allgemeine Funktion, die bei den positiven ganzen Zahlen der Fakultät entspricht, aber auf beliebige kontinuierliche reelle oder auch komplexe Zahlen halt glatt fortsetzbar und erweiterbar ist und das auch noch eindeutig. Gut, wieder einen Schritt zurück zu dem Integral, was uns eigentlich interessiert. Also da hinten ist so ein Produkt von Sinustermen drin, das wir lösen wollen. Und das wollen wir uns jetzt also halt genauer anschauen oder hierfür das Ergebnis hinschreiben. Also das Integral von 0 bis Pi, die Theta Sinus hoch J von Theta, das ist zu lösen. Naja, und nehmen wir mal das hier da, die Gleichung Stern, dann können wir hier diese Gleichungsstern einsetzen und zwar oder verwenden, wobei 2y minus 1 dann mit j identifiziert wird und 2x minus 1, das wird mit 0 identifiziert. Also mit anderen Worten, wir verwenden diese Beziehung hier, wo halt Potenzen vom Sinus und vom Cosinus drinstehen, in einer Art und Weise, dass man halt y und x so setzen, dass nur diese Sinuspotenzen, die uns interessieren, da sind. Und ja, wo wir hinwollen, ist diese Gamma-Funktion. Also wenn wir das jetzt sauber und sorgfältig einsetzen, dann steht am Ende Wurzel Pi mal Gamma von j plus 1 halbe dividiert durch Gamma von j plus 2 halbe, wobei Gamma von halb gleich Wurzel Pi verwendet wurde. Also wenn er da oben halt dieses ein halb einsetzt, dann können wir das Integral lösen und dann kommt dieses Wurzel Pi raus. Gut, und damit können wir halt also diese Beziehung jetzt wieder rückwärts einsetzen, um unser Integral da weiterzubringen. Und was da jetzt dann halt stehen bleibt oder übrig bleibt, ist Folgendes. Also wir haben ein 2 Pi hoch d minus 1 halbe dividiert durch Gamma von d minus 1 halbe. Ich schreibe es vielleicht erstmal komplett hin und dann sage ich noch ein bisschen was dazu, wo was herkommt. Minus unendlich bis plus unendlich dk0, Integral 0 bis plus unendlich dr, r hoch d minus 2 dividiert durch k0 Quadrat plus r Quadrat plus 2 k0q plus n Quadrat hoch Alpha. Also das 2pi besteht zu Teilen davon in diesem Vorfaktor eben. Dann das nächste, das ist im Prinzip auch fast unverändert übernommen. Was hier halt passiert, ist, dass man jetzt für jeden Term in diesem Produkt so einen Quotienten von Gammas einsetzen und jeweils ein Wurzel Pi haben. Deswegen steht hier auch ein Pi hoch d halbe. Und naja, diese Quotienten, die kürzen sich zu großen Teilen weg, weil ja jedes Mal der Exponent vom Sinus um 1 erhöht wird. Das heißt, der nächste Term oder was, wir haben Gamma j plus 2 halbe durch Gamma j plus 3 halbe und so weiter und so fort. Also was übrig bleibt, ist halt nur die niedrigste Gamma-Potenz und es ist ja, wieder so ein Wurzel Pi und die höchste, das ist die, die halt uns da unten stehen bleibt. Also deswegen ist dieser Ausdruck da relativ einfach und dreht nicht sehr viele Gammas auf, wie man vielleicht im ersten Moment denken könnte. Gut, und jetzt kommt eigentlich schon der entscheidende Schritt, was ich da angekündigt habe. Also zunächst habe ich gesagt, muss d größer gleich 3 sein. Also das habe ich deswegen gefordert, dass halt diese Ersetzung in Kugelkoordinaten sinnvoll ist. Also ich habe 3 Symbole vergeben, k, 0, r und phi. Also im Grenzfall kann man mit 0 dieser Thetas noch rechnen, das ist fein. Aber weniger wie 3 darf es nicht sein. Und alles, was wir bisher gemacht haben, hat halt erfordert, dass d ganzzahlig ist.
Stimmt, müsste eigentlich hier in der Zähne stehen bleiben, oder?
Gut, wir können versuchen, das mal genau zu reproduzieren. Also, was kriege ich? Also, ich kriege auf jeden Fall D-3 Potenzen von Pi halbe, richtig? Also das muss Pi hoch D-3 halbe sein. Dann J gleich 1 ist Gamma von 1 und Gamma von 1, da können wir wahrscheinlich diese Fakultät da oben, wo steht es? Genau, Gamma von 1 ist 0 Fakultät, das ist eine 1. Und dann haben wir irgendwo hier noch ein Pi. Jetzt hoffe ich, dass es stimmt. Also das ist dann Pi hoch D minus 1 halbe und das steht hier. Gut, also der entscheidende Schritt oder Punkt ist jetzt, in diesem Ausdruck hier, da ist es nicht mehr von Bedeutung, ob D ganzzahlig ist oder ob D kontinuierliche Werte annimmt. Denn wir haben keine Summen mehr über einzelne Dimensionen, wir haben keine Produkte mehr über einzelne Dimensionen, wie wir es hier haben. Wir haben auch nicht, wie im ursprünglichen Ausdruck, ein Integral D hoch DK oder irgendwas stehen. Das ist jetzt alles rausintegriert und zwar in eine analytische oder eine Funktion, die halt analytisch fortsetzbar ist auf ja, kontinuierliche Dimensionen. Also eigentlich steckt diese ganze Information jetzt in diesem Gamma da vorne drin, was das D enthält und von mir aus noch halt diesen Exponenten hier. Also das heißt, ab hier kann D Element R sein. Und das ist das, wo ich das letzte Mal auch schon ein bisschen angedeutet habe, das mag zwar jetzt sehr seltsam sein, irgendwie dieser Übergang, aber nichtsdestotrotz, ich finde es nach längerem Nachdenken nicht mehr so unvernünftig, denn am Freitag, da habe ich dieses Beispiel gebracht, wenn ihr zum Beispiel die Aufgabe habt, das Volumen von einem d-dimensionalen Würfel auszurechnen. In 2- und 3-Dimensionen könnt ihr euch das vorstellen und hinzeichnen, aber in 4-Dimensionen, da macht er halt auch Kantenlänge hoch 4. Und ich meine, warum macht er das? Weil er halt einen logischen Ausdruck aus 2- und 3-Dimensionen, wo er eine bildliche Vorstellung hat, sinnvoll fortsetzt. Naja, und ich meine, das Spiel kann man weiter treiben, wenn er jetzt nicht in 4-Dimensionen geht, sondern in 3,5-Dimensionen. Ich meine, was ist da irgendwie der sinnvolle und logische Ausdruck, der halt auch eine Allgemeingültigkeit für die Spezialfälle habt, die ihr euch vorstellen könnt, das wäre dann halt Kantenlänge hoch 3,5 oder hoch 3,5. Naja, und hier machen wir eigentlich auch nichts anderes. Hier rechnen wir halt erstmal mit einer ganzen Anzahl von Dimensionen, wo wir es können. Dann sind wir irgendwann an dem Punkt, wo eine korrekte Formel steht, die aber problemlos erweiterbar ist auf beliebige reelle Zahlen und halt an diesen Spezialfällen noch immer korrekt ist. Und das ist halt eine sinnvolle Fortsetzung in eine beliebige Dimensionsanzahl. Ich meine, dass ihr da keine Vorstellung wahrscheinlich habt, also ich habe es zumindest nicht, das ist eine andere Sache, aber von der Mathematik ist da, denke ich, schon ein gewisses vernünftiges Vorgehen zu erkennen.
Grund müssen wir ja bei den normalen dreidimensionalen Kugelkoordinaten das 4 eliminieren und auch zu so einem Delta machen. Weil das fällt ja dann irgendwie raus. Bei Kugelkoordinaten habe ich das Phi und das Theta. Und ja, das eine ist der Azimutwinkel, der andere, also sind ein bisschen komisch. Nachher wird grundsätzlich nur noch das Theta eingeführt. Also wäre doch irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht das Phi in das Theta reinzubauen, dass man wirklich von ganz unten alles abfangen kann. Wenn man das Phi nicht als extra Koordinate hat, dann ist das irgendwie, dann geht es eben von eindimensional über zweidimensional, drei immer gleich. Das hat jetzt hier nichts zu sagen. Ich will nicht, dass Sie das machen, aber das würde dem Ganzen irgendwie ein Kontinuum geben, das es jetzt nicht ganz hat.
Nee, aber ich verstehe es nicht, das fies.
Richtig. Ja, das muss man sich genau überlegen, wie man das macht.
Aber ich verstehe es nicht ganz, das fies doch jetzt immer drin.
Ja, ich will das überhaupt nicht. Das hat keinen Sinn.
Also in ich meine, in Kugelkoordinaten, also in zwei Dimensionen sind es die Polarkoordinaten, da brauche ich auf jeden Fall ein Phi, was von 0 bis 2 Pi läuft. Und in drei Dimensionen auch und in höheren Dimensionen auch. Also ich brauche immer einen Winkel, der komplett rumläuft und halt eine entsprechende Anzahl von Winkeln, die nur von 0 bis Pi laufen. Also deswegen, also ich denke, was hier an der Tafel steht, haben wir immer dieses Phi jetzt drin. Also ich habe es halt sehr schnell ausintegriert, weil es ein einfaches Integral war. Gut, also was jetzt kommt, das ist, ich würde sagen, eher wieder langweiligere Mathematik, denn also den Knackpunkt dieses Übergangs in eine reelle Anzahl von Dimensionen haben wir geschafft. Nichtsdestotrotz müssen wir noch das K0 und das R-Integral lösen. Also zu dem Zweck machen wir eine Variablen-Transformation, nämlich dieses P oder das K0, was wir da unten haben, plus Q, das setzen wir auf P. Damit folgt das K0 Quadrat plus 2 K0 Q Grad P Quadrat minus Q Quadrat ist. Und also unser Integral ist dann 2 Pi hoch D minus 1 halbe durch Gamma D minus 1 halbe Integral minus unendlich bis plus unendlich dp Integral 0 bis unendlich dr r auf d minus 2 dividiert durch p Quadrat plus r Quadrat plus m Quadrat minus q Quadrat hoch Alpha. Und also dieses Umschreiben auf reine Quadrate im Gegensatz zu dem, was da unten noch steht, das habe ich deswegen gemacht, dass man wieder die Formensammlung hier verwenden können, nämlich diesen Anteil hier. Also wenn ihr seht, da steht eine Konstante plus was Quadratisches, über das integriert wird, und oben hat es auch Potenzen von der Integrationsvariable. Das ist genau diese Form, die wir jetzt hier noch drin stehen haben. Der einzige Unterschied ist, dass nicht eine 1 steht, sondern eine gewisse Konstante. Aber was man sicher tun kann, man kann eine kleine Variante von dieser Gleichung Stern, also von dieser Beta-Funktionsdefinition, die ich da unten hingeschrieben habe, formulieren, nämlich ein Integral von 0 bis unendlich dt t hoch 2 x minus 1 dividiert durch a Quadrat plus t Quadrat x plus y. Und ja, also wenn ich jetzt eine Variablen-Transformation mache, von t auf t dividiert durch a, dann steht da halt 1 durch a hoch 2y Integral 0 bis unendlich dt t hoch 2 x minus 1 dividiert durch 1 plus t Quadrat x plus y. Und naja, jetzt kann ich da unten halt wieder diese Darstellung in Form von Gamma-Funktionen verwenden. Also das ist 1 durch 2a hoch 2y, Gamma von x, Gamma von y dividiert durch Gamma von x plus y. Gut, und das ist halt genau die Form, die wir jetzt hier zu lösen haben. Verwende diesen Ausdruck mit 2x minus 1 entspricht d minus 2. Also das ist jetzt gerade diese obere Potenz hier. und x plus y entspricht Alpha und das, was a Quadrat ist, wenn man da oben hinschaut, muss halt p Quadrat plus m Quadrat minus q Quadrat sein. Und damit können wir unser Integral wieder um eine Integration reduzieren, nämlich bleibt dann übrig pi hoch d minus 1 halbe Gamma von Alpha minus d minus 1 halbe durch Gamma von Alpha Integral minus unendlich bis plus unendlich dp 1 durch p Quadrat plus n Quadrat minus q Quadrat hoch Alpha minus d minus 1 halbe. Also auch hier hat sich ein bisschen was Angenehmes getan, nämlich da unten hat man bereits eine Gamma-Funktion stehen und wenn wir jetzt diesen Ausdruck verwenden, kriegt man in gewisser Weise drei Gamma-Funktionen, aber was schön ist, dass eine dieser Gamma-Funktionen da oben sich exakt mit dieser Gamma-Funktion von da unten wegschlägt und deswegen bleiben halt hier nur zwei Gammas stehen. Naja, und alles andere, glaube ich, ist schlicht und ergreifend ein Einsetzen dieser Beziehungen, die ich hier angegeben habe, um halt diesen oberen Ausdruck zu vereinfachen. Gut, allerletzter Schritt, dann haben wir das Integral geschafft. Wir können gleich nochmal diese Formel verwenden, die wir uns hier hergeleitet haben, denn wir haben nochmal exakt denselben Integralausdruck oder die gleiche Form von dem Integral, hat irgendwas Quadratisches hoch sowas. Also das heißt, machen dasselbe nochmal, verwende das da oben mit 2x minus 1 gleich 0, x plus y gleich Alpha minus d minus 1 halbe und a Quadrat gleich m Quadrat minus q Quadrat und wenn wir das machen, dann verschwindet letzte Integration auch und wir haben pi hoch d halbe Gamma von Alpha minus d halbe dividiert durch Gamma von Alpha m Quadrat minus q Quadrat Alpha minus d halbe. Gut, und lasst mich, weil es gerade das Endergebnis ist, auch nochmal hinschreiben, womit wir gestartet sind, nämlich das war d hoch dk 1 durch k Quadrat plus 2kq plus m Quadrat hoch Alpha. Endergebnis für insbesondere reelle Raumzeitdimensionen. Also wie schon vor einer halben Stunde gesagt, mir geht es jetzt weniger darum, dass ihr diese Rechnung im Detail oder was nachvollziehen oder auch in der Prüfung reproduzieren könnt. Ich wollte einfach, dass es halt nicht wie Zauberei wirkt und ich sagt, naja, wenn man halt das ausrechnet, kommt es hier raus, sondern insbesondere dieser Schritt da unten, wo dann irgendwann halt ein Ausdruck entsteht, wo dieses D von ganzen Zahlen auf reelle erweiterbar oder ersetzbar ist, dass er das irgendwann mal sieht. Genau, also man muss halt, wo steht es zum Beispiel noch? Man an dieser Stelle wäre es einfach nicht klar, was man mit einem Beispiel 4,5 Dimensionen oder was machen kannst. Man, so ein Produktzeichen, das ist halt definiert für 1, 2, 3, 4, 5 Terme, aber nicht für eine halbe Anzahl von Termen. Man, was man jetzt halt tut es, man rechnet es aus für eine ganze Anzahl, indem wir halt diese Spieler hier treiben. Naja, und wenn man das dann am Ende tut, dann steht halt im Gegensatz zu hier ein äquivalenter Ausdruck da, wo dieses D auch nicht ganzzahlig wählbar ist, was halt hier noch nicht möglich ist. Und genau an dem Punkt passiert halt sozusagen der Übergang oder diese Verallgemeinerung auf eine kontinuierliche Anzahl von Dimensionen. Also nochmal, ich glaube nicht, dass am Ende eine Feldtheorie in 3,5 Dimensionen irgendeinen Sinn macht. Aber was wir halt tun wollen, ist, wir wollen unsere Unendlichkeiten, die halt in einer ganzen Anzahl von Dimensionen auftreten, die wollen wir irgendwie durch einen Regulator parametrisieren. Und unser Regulator wird die Abweichung von 4 Raumzeitdimensionen sein. Also das kommt jetzt gleich in 10 Minuten oder was, wird er das sehen. Und dafür ist halt so ein Ausdruck hilfreich, weil da kann ich halt den Limes oder was d gegen 4 machen und naja, dann habe ich halt irgendwie zwar auch Unendlichkeiten stehen, aber die sind halt irgendwie vernünftig mathematisch parametrisiert und ich kann mit denen rechnen. Gut, auf meiner Tafel steht schon gar nicht mehr, aber in euren Aufzeichnungen, also jetzt ist dieser Mathematikeinschub zu Ende und wir setzen unser Feynman-Integral, das ist der Divergent, ist fort. Also, ich kann die Gleichung jetzt nicht mehr referenzieren, weil es nicht mehr da ist, deswegen schreibe ich Fortsetzung von diesem Ding hier. Und was wir jetzt halt verwenden, ist diese Beziehung, die wir uns da besorgt haben. Also verwende Stern mit Alpha gleich 1 und Q gleich 0. Denn, also was vorhin an der Tafel stand, war minus μ hoch 4 minus d, Lambda 1/2, Delta P1 plus P2, Integral d hoch 4k, 1 durch k Quadrat plus m Quadrat. Und das ist halt gerade diese Form, wenn ich q gleich 0 setze und Alpha gleich 1 setze. Ja, und damit kann ich dafür ausschreiben, minus μ hoch 4 minus d Lambda mal 1/2 mal dieses Delta P1 plus P2 mal Pi hoch d halbe Gamma 1 minus d halbe dividiert durch m hoch 2 minus d. Man jetzt haben wir uns in den letzten Stunden vergewissert, dass das hier unendlich ist. Also als erster Test unserer langwierigen Rechnungen sollten wir mal ganz schnell gucken, ist das ja auch immer noch unendlich. Und im ersten Moment könnte man vielleicht meinen, naja, jetzt sind diese Unendlichkeiten weg. Aber wenn man d gleich 4 einsetzt, dann habt ihr hier stehen Gamma von minus 1. Und bei den Eigenschaften der Gamma-Funktionen habe ich bereits erwähnt, dass diese Gamma-Funktion Polstellen hat bei 0, minus 1, minus 2 und so weiter. Also das heißt, offenbar ist noch immer eine Unendlichkeit da, was gut ist, sonst hätten wir ja was verkehrt gemacht. Und zwar halt in Form dieser Gamma-Funktion jetzt. Also Divergenz steckt jetzt in Gamma 1 minus die halbe. Gut, und jetzt auch wieder eine Aussage aus der Mathematik, was die Gamma-Funktion betrifft. Und zwar Verhalten der Gamma-Funktion in der Nähe derer Pole. Das sieht so aus, Gamma von minus n plus Epsilon, das ist minus 1 hoch n durch n-Fakultät, 1 durch Epsilon, also hier steckt die Unendlichkeit, plus Psi 1 von n plus 1 plus Ordnung Epsilon, und dieses Psi 1, das ist ja auch wieder eine Definition für eine Reihe. Das heißt, das 1 plus 1/2 plus und so weiter bis 1 durch n minus eine konstante Gamma. Und dieses Gamma, das ist also eine Zahl, die auch wieder eine gewisse Definition hat, minus n gegen unendlich 1 plus 1/2 und so weiter plus 1 durch n minus der Logarithmus von n. Wenn man die numerisch ausrechnet, kommt daraus 0,577215 und so weiter. Das hier hat auch einen Namen, offenbar nach zwei Leuten. Euler Mascheroni Konstante. Also auch das könnte man jetzt zeigen, aber ich erachte es nicht als besonders wichtig. Wenn euch die Mathematik interessiert, also ein Beweis, zum Beispiel in diesem Buch vom Reider, was ich euch da anfänglich auf der Literaturliste gegeben habe. Auch diese unteren beiden Zeilen, also das sind, würde ich sagen, die deutlich weniger wichtigen. Die sehen zwar unheimlich aus und sind die länglichsten, aber was hier steht, das ist was Endliches. Also ein Psi von dem n ist halt eine Summe von endlichen Termen minus Gamma, und Gamma ist halt irgendeine Konstante der Größenordnung 1/2. Also das heißt, die Unendlichkeit, die uns interessiert, die steckt komplett in diesem 1 durch Epsilon mal noch diesen Vorfaktor. Das ist eigentlich das Wichtige jetzt an dieser Gamma-Funktion, dass halt die Pole bei den negativen ganzen Zahlen, also einfache Polstellen sind, so wie 1 durch x verhalten sich die mit noch gewissen Vorfaktoren. Gut, also mit diesem Verhalten von Gamma an den Polen wieder zurück zu unserer Divergenz. Also es ist vernünftig jetzt, dieses d, also die Anzahl der Raumzeitdimensionen, auf 4 minus Epsilon zu setzen, denn mein 4 ist das, was uns interessiert, und Epsilon ist halt ein kleiner Parameter, den wir gegen 0 schicken, um unsere 4 Raumzeitdimensionen zu bekommen. Und ja, damit wird insbesondere dieses Gamma von 1 minus die halbe, wo wir da oben beredet haben, dass das unsere Divergenz enthält. Das hat jetzt folgendes Verhalten. Also erstmal, wenn wir es einsetzen, ist das Gamma von minus 1 plus Epsilon halbe. Und ja, wenn ihr jetzt diese Entwicklung in der Nähe der Pole mir anguckt, dann ist für diesen speziellen Wert oder für die Umgebung von minus 1, kommt dann raus minus 2 durch Epsilon minus 1 plus diese Euler-Mascheroni-Konstante plus Ordnung Epsilon, was am Ende dann ohnehin gegen 0 gehen wird, weil wir den Limes Epsilon gegen 0 anschauen wollen, um vier Raumzeitdimensionen zu kriegen. Also das ist der eine Teil. Und also jetzt geht es sozusagen hiermit weiter. Also immer wenn jetzt Punkte kommen, dann setze ich die Rechnung von unserem divergenten Anteil fort. Und das ist minus μ hoch Epsilon Lambda 1/2 Delta P1 plus P2 Pi hoch 2 minus Epsilon halbe durch M hoch Epsilon halbe minus 2 durch Epsilon plus 1 plus Gamma plus Ordnung Epsilon. Dann lasst mich es vielleicht nochmal fast unverändert abschreiben. Also das Minus ziehe ich hinten rein, dann 1/2 Delta von P1 plus P2, also das, wo kein Epsilon auftritt und wesentlich nur Konstanten. Das schreibe ich nach vorn. Und jetzt haben wir da so einen Quotienten μ² durch Pi mal m² hoch Epsilon halbe. Also das ist halt die Zusammenfassung von irgendwie diesem Zeug und diesem Vorfaktor μ da vorne. Es wird gleich klar, warum ich das zusammenpacken will. Dann über hinten noch 2 durch Epsilon. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht hier, muss ich wieder stellen. 2 durch Epsilon plus 1 minus Gamma plus Ordnung Epsilon. Gut, und also das Ziel ist ja, so eine in Anführungszeichen Potenzreihenentwicklung von Epsilon zu machen. Erst die Divergenz, die wie 1 durch Epsilon geht, dann das Konstante, eventuell noch was dahinter ist und alles, was positive Potenzen Epsilon hat, was ohnehin weggeht. Und naja, um das halt konsistent zu machen, müssen wir natürlich dieses Epsilon in diesem Exponenten auch wegkriegen. Also das muss da hinten irgendwie verrechnet werden. Und deswegen habe ich es erstmal zusammengefasst. Und zweitens, was ich jetzt da halt tun kann, ist, also sowas kann man schreiben als, das wisst ihr sicher, e hoch Epsilon halbe mal den Logarithmus von μ² durch Pi m², also das ist eine Identität. Und das kann ich insbesondere deswegen tun und deswegen habe ich auch das erstmal zusammengefasst, weil das hier dimensionslos ist. Wenn es nicht dimensionslos wäre, hätte ich keine Chance, weil der Logarithmus braucht ein dimensionsloses Argument. Aber also hier ist alles sehr angenehm, denn wenn ihr euch erinnert, dieser neue Parameter μ, den wir einführen mussten, um die Wirkung in die Dimensionen zu formulieren, der hat ja halt auch die Dimension von der Masse. Also kürzt sich die Dimension hier gerade raus. Gut, und naja, eine E-Funktion ist wieder leicht zu entwickeln. Das ist halt 1 plus das Argument Epsilon halbe ln μ² durch Pi m² plus Ordnung Epsilon Quadrat. also höhere Terme, wie Epsilon Quadrat, brauche ich sicher nicht. Denn wenn ich Epsilon Quadrat nehme und durch Epsilon dividiere, ist es immer noch Ordnung Epsilon und hebt sich sozusagen weg in Limes Epsilon gegen 0. Gut, und damit sind wir jetzt, zumindest was die Regularisierung dieser Divergenz angeht, fertig. Also zusammengefasst ist es dann Lambda mal 1/2, mal dieses Delta, P1 plus P2, Pi Quadrat, M Quadrat, 2 durch Epsilon, plus 1, minus Gamma, plus Ln, Mu Quadrat durch Pi M Quadrat plus Ordnung Epsilon. Also das hier ist jetzt halt die Multiplikation von dieser Summe mit dieser Summe konsistent bis zur Ordnung Epsilon. Und was man in Büchern noch häufig findet, um die Divergenz expliziter zu machen, also die schreiben Lambda 1/2 Delta P1 plus P2 2 Pi Quadrat M Quadrat durch Epsilon plus und dann irgend sowas wie Finite, womit sie halt meinen, dass irgendwie Terme kommen, die keine Divergenzen mehr enthalten. Also ich muss sagen, ich bevorzuge das obere, weil gerade fürs Renommieren, wenn wir irgendwie renommieren, im eher physikalischen Sinn ja, im Kopf hat, so dass man renommiert, dass gewisse Observablen physikalische Werte annehmen, dann ist es besser, wenn man diese endlichen Terme mitnimmt. Wenn man nur daran interessiert ist, die Theorie endlich zu machen, also eher der mathematische Standpunkt, dann reicht das untere aus. Aber das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Stunde noch sehen, wo da der Unterschied ist. Also ich glaube, der wichtigste Term ist sicher halt der da hinten, wo er nach wie vor sieht, dass was Unendliches da ist und halt aber nichtdestotrotz was Unendliches, womit man rechnen kann. Also diese Unendlichkeit, die haben wir jetzt halt parametrisiert durch unsere Abweichung von 4 Raumzeitdimensionen, also da oben steht es, das Epsilon ist halt gerade die Abweichung von d gleich 4 und naja, damit in 3,9 Dimensionen haben wir einen komplett endlichen Ausdruck, aber halt in 4 Dimensionen haben wir diese Divergenz und mit der können wir rechnen und am Ende diesen Limes nehmen und ja, renommieren, wie gesagt, ich glaube von der Woche oder was man skizziert hat, indem man halt vielleicht gerade Unendlichkeiten dieser Mächtigkeit in unsere nackten Parametern oder was einbauen. Gut. Also analog, aber das will ich nicht vorrechnen. Also des divergenten Beitrags, den wir da das letzte Mal hatten. Punkt Funktion D4 von x1 bis x4 in D-Dimensionen. Also erstmal das, was wir letzte Stunde hatten, also der Ausgangspunkt, der ist dann μ hoch 4 minus d mal Lambda zum Quadrat. Also das Lambda kriegt halt wieder diesen extra Parameter dazu. Dann die Kombinatorik war auch 1/2, Delta von P1 plus und so weiter bis P4. Dann ein Integral d hoch dk 1 durch k Quadrat plus m Quadrat 1 durch k plus p3 plus p4 zum Quadrat plus m Quadrat. Also das war das, was wir das letzte Mal, ja? Das macht keinen guten Eindruck, ja. Ja, du hast völlig recht, genau. Vielen Dank. Also diesen Ausdruck, den hat man uns überlegt über die Feynman-Regeln. Und wenn er jetzt halt ein ähnliches Programm, wie ich es jetzt in der letzten Stunde an der Tafel gemacht habe, für diesen Ausdruck da verwendet, also halt irgendwie losrechnet in der ganzen Anzahl von Dimensionen, dann wieder diese hilfreichen Beziehungen aus dieser Beta- und Gamma-Funktion verwendet, dann wird er da halt am Ende folgenden Ausdruck finden. Lambda Quadrat ein halb μ hoch Epsilon Delta von P1 plus ist P4 Pi Quadrat und dann steht 2 durch Epsilon minus Gamma minus Integral von 0 bis 1 dz ln von Pi P3 plus P4 zum Quadrat Z. Mal 1 minus Z plus M Quadrat dividiert durch μ Quadrat plus Ordnung Epsilon. Und ja, dieses etwas unangenehme Integral hier, das tritt auch häufiger auf und deswegen kürzt man das ab. Einfach als f von p3 plus p4 zum Quadrat m und μ. Wobei auch hier ist das Entscheidende eigentlich nicht das, was dahinter steht, denn das ist nur was Endliches, sondern das Wichtige sei, dass auch hier wieder 2 durch Epsilon steht, was andeutet, dass halt eine Unendlichkeit da ist und diese Unendlichkeit wieder mit unserem Regulator, nämlich der Abweichung von 4 Raumzeitdimensionen, parametrisiert wurde. Und ja, also wenn man diese etwas knappere Schreibweise da bevorzugt und sich nicht um die Endlichkeiten schert, dann wäre ein halb Lambda Quadrat Delta P1 bis P4 mal 2Pi Quadrat mu hoch Epsilon dividiert durch Epsilon plus endliche Terme des Ergebnisses. Man könnte jetzt den Einwand bringen, naja, hier steht ja immer noch ein hoch Epsilon, das muss auch weg, irgendwie im gleichen Stil, wie wir es hier getan haben. Aber das können wir hier nicht tun, weil das Epsilon, das μ, das ist dimensionsbehaftet und es gibt keinen anderen Parameter m oder sonst was, was halt auch ein hoch Epsilon trägt und was das Ganze dimensionslos macht. Also ich kann nicht schreiben, das ist e hoch Epsilon mal ln μ, weil ln μ macht keinen Sinn. Also hier habe ich keine andere Wahl, als das momentan stehen zu lassen. Und wahrscheinlich in der nächsten Stunde, wenn wir uns auch nochmal die Dimensionen überlegen, die so einzelne Diagramme oder später dann insbesondere diese Proper-Funktionen haben. Und da wird auch rauskommen, dass es einfach notwendig ist, dass halt abseits von 4 Dimensionen da irgendwelche zusätzlichen Massendimensionen stehen. Und im Limes Epsilon gegen 0 geht es ja sowieso weg und ist auch dimensionslos. Gut, und ihr habt bereits als Ankündigung, das hier wird dann am Freitag auch die Hausaufgabe sein, dass ihr irgendwie ein bisschen vielleicht die Angst verliert von diesen längeren Rechnungen. Also es wird, vielleicht fangen wir jetzt noch nicht an, es wird gewisse Tipps geben, also einzelne Integrale oder was, wenn wir auf diesem Zettel dann noch angeben. Also jetzt wollen wir uns, auch wenn wir noch bei der Regularisierung sind, schon langsam wieder der Physik nähern. Wenn ihr euch zurückerinnert, vielleicht vor einem Monat, da hat man diese Proper Functions diskutiert und auch ein bisschen deren Bedeutung. Und diese Zwei-Punkt-Proper Function, dieses Gamma 2, das hat in der längeren Rechnung gezeigt, dass der Selbstenergie entspricht sozusagen der Masse von dem Teilchen. Und wenn man jetzt halt, also was gleich in der Tafel machen, diese Proper Function ausrechnen, dann wird auch wieder diese Divergenz, die wir uns da jetzt ewig angeschaut haben, auftreten. Und naja, das schlägt schon fast den Bogen zur Renommierung, denn wenn wir fordern, dass halt irgendwie diese Masse von dem Teilchen endlich ist und die mit dieser Divergenz hier identifizieren, dann wissen wir genau, in welchem Maß wir unseren nackten Massenparameter M, der da unten auch auftritt, gegen 0 oder gegen unendlich schicken müssen. Also deswegen der nächste Schritt, bevor wir wirklich renommieren, was erst am Freitag passieren wird, ist, dass man jetzt halt nicht diese Unendlichkeit, da so wie sie da steht, anschaut, sondern dass man jetzt wirklich auf dieses Gamma 2 das Ganze noch übertragen. Motivation in Abschnitt 3.3. Eingeführten Proper Functions Gamma n von x1 bis xn enthalten, die eben studierten Unendlichkeiten in, naja, das ist jetzt keine sehr präzise Formulierung, in elementarer Art und Weise. Also erinnert euch, diese Proper Functions, das sind halt die, wo die Beine abgetrennt sind und wo einzelne Linien durchschnitten sind. Also in gewisser Weise, diese Proper Functions, das sind halt im einfachsten Fall gerade diese Unendlichkeiten, die wir uns angeguckt haben, oder in komplizierteren Fällen sind es zusammenhängende Netzwerke von solchen inneren Linien, die halt auch Loops enthalten, die divergent sind. Naja, und das will ich halt damit ausdrücken, dass sozusagen diese Divergenzen, die wir uns gerade angeguckt haben, im Wesentlichen diesen Proper Functions entsprechen, wie wir auch gleich sehen werden, wenn ich die niedrigen Proper Functions hinschreibe oder die Proper Functions in niedriger Ordnung. Und ja, auch wie bereits erwähnt, es war damals in diesem Kapitel über diese Proper Functions, im Zug der Renommierung ausreichend alle Proper Functions endlich zu machen, da diese die fundamentalen Bausteine der Störungstheorie bilden. Also soll halt wieder heißen, wenn ich ein beliebiges eine beliebige N-Funktion habe, dann sind komplizierte Diagramme immer zerlegbar in mehr oder weniger Produkte dieser Proper Functions. Und damit, wenn alle Proper Functions endlich sind, sind auch diese Diagramme dann an sich wieder endlich. Ich denke, es macht keinen großen Sinn, in den letzten zwei Minuten jetzt anfangen, Formeln zu schreiben, denn das ist eine halbe Seite oder was, diese nächste Proper Function. Wenn ihr noch Fragen habt, wäre das eine günstige Gelegenheit. Ach, vielleicht noch eine Ankündigung. Es wäre schön, wenn möglichst viele das nächste Mal in die Vorlesung kommen könnten, auch für die, die jetzt vielleicht heute nur im Video zugucken. Das nächste Mal, also am Freitag, werde ich diese Evaluierungsbögen austeilen. Und also da ist es halt hilfreich, wenn man eine große Statistik hat und nicht nur von 3 Leuten oder was den Mittelwert bildet. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag.